Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
Sina
und Leonie und wir haben heute einen ganz besonderen Gast.
Ja, diese Episode wird von Gynial präsentiert. Ob Verhütung, Kinderwunsch, Schwangerschaft, Wechseljahre oder Intimgesundheit. Bei Gynial steht das Wohlbefinden der Frau in jeder Lebensphase im Mittelpunkt. Und wir sprechen heute mit einer unabhängigen Expertin über 7 Fragen, die Frauen ihrem Gynäkologen bzw. ihrer Gynäkologin leider viel zu selten stellen. Herzlich willkommen, liebe Frau Kerstin Eiginger.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Hallo, freut uns sehr, dass du Zeit hast. Magst du dir kurz vorstellen, was sind so deine Fachgebiete, deine Fachspezifika, was machst du so?
Ja, gerne. Also mein Name ist Kerstin Eiginger, ich bin Gynäkologin und Geburtshelferin. Ich arbeite im Krankenhaus, im St. Joseph Krankenhaus und habe auch eine eigene Ordination. Mein Steckenpferd ist so Familienplanung, Kinderwunsch, aber auch Menopause und die ganz jungen Mädels, die sind auch ganz ein Anliegen, das ich habe, dass sie auch gut betreut werden.
Das finden wir gut, weil die hören uns nämlich auch alle zu.
Sehr gut. Ein Thema, was bei unserem Instagram-Account sehr oft gefragt worden ist, ist nämlich das Thema Schmerzen beim Sex. Wenn man sozusagen unter Vaginaltrockenheit leidet, was kann man da tun?
Man muss einmal unterscheiden, ob das wirklich mit der Gebärmutter oder mit der Scheide zu tun hat oder ob es generell ein Problem ist, dass die Frauen einfach zu trocken sind, weil sie einfach keine Lust empfinden. Das ist immer wichtig. Also prinzipiell einmal vorstellen bei der Gynäkologin, die schaut sich alles an und klärt auch ab, weil oft ist es einfach Scham. Ja? Das ist einmal prinzipiell das Größte, gerade bei den Jüngsten, dass die nicht wissen, wie viel Scheidenflüssigkeit ist normal, oft ist zu viel, die trocknen oft ab. Wenn das dann zur Penetration kommt, ist es oft viel zu trocken und das tut dann einfach weh. Also das ist mal, gerade sexuelle Aufklärung, finde ich, ist ganz wichtig. Deshalb empfehle ich auch immer, die jungen Mädchen, das ist so wie beim Zahnarzt, man soll mal zum Zahnarzt gehen, einfach mal sich hinsetzen, der schaut rein, sagt, alles wunderbar, man ist glücklich und denkt sich, yes, man hat keine Angst. Und so ist es eigentlich auch bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen. Man kommt, man schaut sich den Stuhl an, man macht vielleicht auch einen Ultraschall vom Bauch, man erklärt alles. Und vor allem, man spricht mit den Mädchen, oft kommen sie zuerst mit der Mutter rein, da merke ich schon, sie sind sehr schüchtern. Mhm. Und dann sagen sie, Mama, du kannst rausgehen. Und dann beginnt dann ein bisschen das Gespräch, was ist gerade aktuell, was sind die Sorgen, wo ist vielleicht Scham, bin ich schambehaftet, was kann ich fragen, Thema Sexualität und. Also da ist Aufklärung, glaube ich, einmal das ganz Wichtigste. Natürlich muss man auch schauen, gerade ältere Frauen, wenn wir dann vielleicht in die andere Richtung gehen, die neigen natürlich zu Scheidentrockenheit, weil oft der Grund ist, weil zu wenig Östrogen produziert wird.
Mhm. Also das hat hormonelle Ursachen.
Genau, das ist dann in der Menopause. Das gibt's aber, die Menopause ist immer so ein Thema, da gibt es die Perimenopause und die Postmenopause. Also vorher und nachher, das was in der Mitte ist, sage ich immer, ist vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Das vorher und nachher ist oft das Schlimmere. Mhm. Ja? Mhm. Wenn das so beginnt, die Frauen nicht wissen, was es jetzt wirklich, glauben oft, sie haben eine Pilzinfektion, weil es eigentlich nur die Scheidentrockenheit oder auch das Scheidenmilieu. Die Scheidenflora sollte eigentlich einen pH von 3,8 bis 4,4 sein.
Also sauer?
Ja, genau. Ich sage immer, alles soll immer basisch sein im Körper, aber die Scheidenflora sollte sauer sein. Mhm. Ja. Und das kann man ganz leicht testen. Das kann man auch selber Teststreifchen sich kaufen. Ja.
In der Apotheke kann man einfach so
testen. Ja, das kriegt man auch in der Apotheke. Und das machen auch tatsächlich viele Schwangere, weil in der Schwangerschaft ist auch ein Thema, das ist die nächste Gruppe, gerade weil das Immunsystem da herabgesetzt ist, neigen die auch oft zu Infektionen.
Mhm. Okay, wir haben als Ursachen schon gehört, die hormonelle Veränderungen, die stattfinden im Körper, aber kann man zum Beispiel mit Ernährung oder Lebensstil da auch sozusagen die Scheidenflora beeinflussen?
Ja, tatsächlich. Zum einen, dass man sich um seine Darmgesundheit kümmert.
Das Thema kommt ganz oft vor.
Da gibt's ganz tolle Präparate, Probiotika nennt man die. Mhm. Die kann man täglich nehmen. Das ist oft in so Säfte, dass man sich das ins Wasser oder in den Tee einmischen kann. Das nimmt man auch täglich. Dann auch die Scheidenflora, die muss man auch pflegen. Ja, Lebensstil zum Beispiel, Chlorwasser, also wenn man schwimmen geht, wirklich, das ist zwar lästig, aber die Badehose, Bikini, Badeanzug immer gleich wechseln. Ja,
feuchtes Milieu. Macht man ja selten.
Genau.
Meistens.
Ja.
Und duschen gehen wahrscheinlich ist auch sinnvoll,
duschen
oder?
Duschen ist genauso. Natürlich Alkohol und auch.
Leonie lacht.
Nein, ich habe jetzt niemanden angeschaut.
Ja, in der Regel weiß man das ja eh immer, gell, was halt schlecht dafür ist.
Ja,
aber,
genau. Ja. Das ist auch Zucker. Ja. Ja, Zucker, also gerade Candida, also die Pilzinfektion, die ernährt sich von Zucker. Mhm. Also gerade in der Zeit wäre es gut, drauf zu schauen, auch Kohlenhydrate, das sind auch Zucker. Also da schauen, dass man sich da wirklich dran hält in der Zeit, das weniger. Ja.
Also gerade in der Phase, wenn man akut was hat, dass man dann einfach
aber
schaut.
Aber auch prophylaktisch, dass man einfach wirklich schaut. Gerade dieses PMS, also gerade vor der Regelblutung, haben ja auch viele Frauen, da hat man diese Heißgelüste, Schokolade und interessant. Ich weiß also, in welchem Zyklus du bist.
Bei uns liegt auch Schokolade am Tisch, nämlich direkt vor der Leonie eine Riesentafel, nicht nur so eine kleine, sondern eine riesige.
I'm sorry. Ja,
wir reden über alles, ganz offen.
Absolut, nein, das ist ja ganz wichtig. Und also, wir haben ja das Thema Ernährung, aber weil ich ja Endometriose-Patientin bin auch. Also ich kann das absolut unterstreichen. Ich habe mit der Ernährung sehr viel von den Beschwerden gut in den Griff bekommen sogar. Also auch das Thema Kohlenhydrate und Alkohol natürlich überhaupt vor der Periode ist für mich absolut tabu. Gerade im Sommer, fällt der Afterwork-Spritze einfach mal aus. Also da kann man schon echt viel selber auch einwirken.
Also auch positiv. Bei Kinderwunsch ist tatsächlich ja, viele haben Hashimoto, also auch mit der Schilddrüse.
Ja.
Und da ist es auch wirklich interessant, was man mit Ernährung, also die Kohlenhydrate, wenn man die weglässt, was man da machen kann. Mhm. Also das ist wirklich, ich habe teilweise Patientinnen, die natürlich mit dem Internisten da auch in Behandlung sind, also mache ich nicht alleine, aber dass die nur durch Ernährung das geschafft haben, dass die keine Tabletten nehmen müssen. Also
keine zu
Hormone.
Diesem Schilddrüsenthema, da werden wir definitiv, Leonie, notiere es bitte, eine eigene Folge machen, weil
das ist sehr spannend.
Ja, absolut. Ja. Also da sind wir jetzt echt schon richtig drin in dem Thema. Nur mal ganz kurz
zurück. Ich habe noch eine Frage.
Ja?
Nochmal zum Sexting zurück.
Zum Sexting zurück,
Anita, Information. Gibt es aber bestimmte Gleitmittel, die man verwenden darf oder auf welche sollte man eher verzichten?
Oder auch so bei den Kondomen zum Beispiel fällt mir da auch ein, weil die haben ja auch immer so eine Gleitschicht drauf. Gibt es da zum Beispiel einen Geschmack
empfehle
oder
immer,
so?
Wenn, also so wenig wie möglich. Ja. Also alles, was Gleitgel, wenn mit Wasserbasis, also vermehrt Wasserbasis, das ist wichtig. Mhm. Aber gerade wenn man immer wieder zu Infekten oder auch diese Scheidentrockenheit, gibt es ganz viele Produkte, auch mit Hyaluronsäure zum Beispiel, die man auch beim Geschlechtsverkehr verwenden kann. Mhm. Also als die Gleitgels.
Ja. Ah, gut zu wissen.
Also viele Cremen, die mit viel Wassergehalt und Hyaluronsäure kombiniert sind, kann man auch für den Geschlechtsakt verwenden.
Ja, sehr
verwenden.
Gut. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp, weil ich war so das Gefühl, gerade das Thema Gleitmittel ist irgendwie total vielen Leuten extrem unangenehm.
Genau.
Verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, also ich glaube, man muss da schon auch schauen, weil es ist ja echt kein Zustand auch in der Beziehung, wenn man dann jedes Mal Schmerzen hat, ist auch unlustig. Ja.
Und viele Frauen sagen es einfach auch nicht.
Mhm.
Also die ertragen es. Das ist leider auch ein Thema.
Ja.
Also oft kommen auch die Männer mit dazu. Und dann ist es spannend, wie die das sehen und auch die Frauen. Also die Sichtweise, der das gar nicht erkennt und gar nicht.
Ja, wie, wenn die Frau natürlich nicht sagt. Gell, und halt, mich würde nur interessieren, kann man auch, also prinzipiell ein gutes Gleitmittel, könnte man das auch hernehmen, wenn man jetzt akut, sage ich mal, auch vielleicht eine Infektion, also zum Beispiel eine Pilzinfektion hat, schließt sie das irgendwie aus? Ist das.
Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil alles, was das Scheidenmilieu verändern kann und man dazu neigt, empfehle ich das lieber nicht zu machen.
Okay, also zuerst mal ausheilen lassen und
genau,
dann.
Genau,
okay,
genau.
Gut.
Also da bin ich, glaube ich, eher streng, auch wenn das die Männer nicht gerne hören. Aber
ja, manche Mädels auch nicht leider, das ist ja das.
Warum habe ich schon wieder angeschaut?
Tja, gut, ja, also dieses Infektionsthema ist in unserer Community immer wieder ein riesiges und deswegen haben wir da auch noch eine Frage bekommen. Eine Frage von einem Lauscher, weil ich habe immer wieder mit Infektionen zu kämpfen. Kann mein Partner, meine Partnerin der Grund dafür sein?
Ja, eindeutig ja.
Mhm.
wenn die Infektionen öfters, also bis zu 4-mal pro Jahr vorkommen, empfehle ich es immer, dass auch die Männer sich ins Pilzambulatorium gehen. Die können Überweisung, entweder beim Urologen, gehen sie oft nicht, kann man auch beim Hausarzt bekommen, dass sie dort einen Abstrich machen lassen. Das ist unangenehm, ja, aber das muss sein, damit man erkennt, ist das wirklich jetzt bakteriell oder eher wirklich nur die Pilze das Problem oder, was sehr, sehr häufig ist, einfach diese Mischinfektion.
Also kannst du Mischinfektion erklären, kurz nur für die
Zuhörer? Also wenn Pilze und Bakterien, also wenn es beides sind.
Ja, toll.
Das sind oft, also man macht einen Abstrich, man kann Abstriche machen, das ist eigentlich total unkompliziert. Das schickt man ein, 3 bis 4 Tage später hat man den Befund und dann steht ganz genau, welche Art von Bakterien das sind und auch, ob Pilze dabei sind. Ja?
Okay.
Und oft ist wirklich eine Kombination, Bakterien und Pilze, und dann kriegt man speziell, und deshalb ist auch gut, ich mache gerne Abstriche, damit ich auch weiß, wie therapiere ich, ja. Dann steht, welches Antibiotikum gut wirkt, ob überhaupt ein Antibiotikum wirkt oder ob es nur ein Antimykotikum, also ein Pilzmittel, so gesagt, wirkt oder ob man beides sogar braucht oder ob eine Kombination auch reicht oder wirklich nur ein Antibiotikum.
Ich finde, das ist ein sehr guter Tipp, weil ich höre das auch immer aus unserer Community, dass die meisten dann in diesen Teufelskreis geraten mit dem Antibiotikum, dass das dann so prophylaktisch auch immer wieder, ja okay, du hast irgendeine Infektion, da ist ein Antibiotikum, verschrieben wird und dass es dann immer wieder auch negativ einwirkt eben auf das Vaginalmilieu und dass die dann nur mehr eigentlich mit anderen Infektionen auch zu kämpfen haben. Also das ist echt ein guter Tipp, glaube ich.
Ja, und vor allem, es ist immer ganz gut, habe das von meinem Mentor gelernt, mit einem Mikroskop zu arbeiten. Das haben wir auch im Krankenhaus. Man kann das ganz leicht ausstreichen. Man sieht ja bei den Pilzen diese Hyphen, das sieht man sehr gut und dann weiß ich, okay, das ist eindeutig eine Pilzinfektion. Also das kann man wirklich gut diagnostizieren.
Ja. Und welche Maßnahmen können sozusagen beide ergreifen, um einfach eine Infektion zu verhindern?
Ernährung zum Beispiel ist ganz wichtig, ja. Hygiene, nämlich nicht die übertriebene Körperhygiene.
Ja.
Frauen haben das Bedürfnis oder, glaube ich, wollen immer, dass das alles gut riecht und dass das sehr neutral ist. Aber durch den Zyklus verändert sich auch der Geruch und auch der Geschmack. Ja. Also wenn man Männer da befragt, die wissen ganz genau oft, wie in welchem Zyklustag die Frauen sind. Das ist sehr spannend.
Wow.
Ja. Mir wird das auch öfter gesagt.
Das heißt Finger weg von Intimdeos und Co. eher, oder?
Ja, genau. Das ist wirklich ein absolutes No-Go.
Also Intimdeos, ich glaube, ganz viele nehmen einfach reguläre her.
Ich habe was ganz Schlimmes mal gesehen, und zwar so Kapseln mit so einem Rosenduft, den man sich einführt. Wie ich diese Werbung gesehen habe, war ich so, oh je, das kann nichts werden. Das klingt wie eine absolute Katastrophe.
Ich glaube, dass das sich ganz oft an die sehr jungen Mädels auch richtet, wo man halt irgendwie nur der Meinung ist, man muss wirklich die ganze Zeit noch,
Rose. Ja, da wird Unsicherheit einfach geschürt. Und ich finde, das ist so traurig, weil ist einfach so, wenn der ganze Körper basisch ist und der Bereich einfach sauer, ist der einfach anders vom Geruch, vom Geschmack etc.
Und das ist auch bei den Männern.
Ah. Ja,
also auch
Raucher und Alkoholiker,
isst,
ja.
Vielleicht kennt ihr das, wenn man Spargel isst, dann riecht der Hahn danach, aber auch das Ejakulat riecht danach oder schmeckt auch danach.
Wow.
Also es ist wirklich interessant, also was man isst, das wird dann auch ausgeschieden sozusagen.
Das ist ein guter Tipp. Und was für eine Rolle spielt da zum Beispiel auch die Kleidung? Also jetzt gerade im Sommer Unterbekleidung, synthetisch, Baumwolle, ich schätze mal Baumwolle, Naturmaterialien.
Klares Ja zu Baumwolle, ja, synthetisch kann immer auch Allergien auslösen, kann einfach auch Rötungen dann auslösen. Also Baumwolle ist natürlich perfekt. Manche haben halt bestimmte Vorstellungen, wie das sein soll. Es gibt auch etwas ganz Interessantes. Hosen, die aus reiner Seide sind, die werden auch sehr oft empfohlen, wenn man einfach immer wieder Infektionen hat.
Davon habe ich ja noch
gar
nicht gehört.
Und das, obwohl man die ja eigentlich nicht so heiß waschen darf.
Richtig, genau.
Spannend.
Genau. Ja, ganz spannend.
Sehr spannend.
Okay.
Aber gibt es sonst so präventive Behandlungen, die empfehlenswert sind?
Die Scheidenflora, dass man einfach die pflegt, unter anderem mit Produkten mit Milchsäurebakterien. Ja. Früher hat man immer so salopp gesagt, ja, ein OB mit Joghurt.
Ja, das haben wir schon gehört, das sollte man nicht.
Nein, eher nicht. Ja, das wird dann oft stundenlang. Oder auch den die ganze Nacht und Tag dann und vergessen, das habe ich auch ganz oft in der Ambulanz, dass, ja, das ist bitter. Also wenn das einmal passiert, das passiert keiner Frau.
Ja, kannst du das einmal kurz erklären? Wir haben das eh schon auch öfter im Podcast thematisiert. Das ist ja dieses toxische Schocksyndrom, das überhaupt durch vergessene Hygieneprodukte kommen ja eigentlich gar nicht, aber durch vergessene Tampons entstehen
oder
kann.
Oder Schwämmchen.
Das heißt, genau, also das passiert auch zum Beispiel, wenn man eben einen Tampon irgendwas eintunkt und sich einführt, aber eben auch, wenn man die Periode hat und diesen vergisst.
Ja, ich muss sagen, ich habe es noch nie gesehen. Also ich bin 14 Jahre jetzt im Krankenhaus, habe ich noch nie erlebt. Habe auch noch nie erlebt, dass da irgendwelche Infektionen, also dass die Frauen, also eigentlich muss man sagen, kommen die, weil das so abartig riecht und stinkt, dass die kommen und sagen, sie haben eine Infektion. Und dann spiegelt man die Frauen, also das ist einfach mit Spekula schaut man in die Scheide, das wird auseinandergezogen, damit man zum Muttermund kommt und dann sieht man da das OB.
Okay.
Ja. Den Frauen wird aber auch immer ein Antibiotikum dazugegeben, einfach aus Schutz.
Ja.
Und glaube ich, deshalb sieht man das gar nicht mehr. Ja. Weil fairerweise muss man sagen, die wechseln ja trotzdem, wenn man die Periode hat, wechselt man die OBs und irgendwann einmal riecht das so schrecklich, dass man nicht einmal mehr unter Gesellschaft gehen kann. Also das ist so ein
so intensiv.
Ätzender, intensiver Geruch. Also so lang geht das gar nicht, dass man da wirklich Angst haben muss, dass man
daran also
stirbt.
Das passiert jetzt nicht, wenn man zum Beispiel 8 Stunden einen Tampon vergisst.
Nein, überhaupt nicht. Es ist nicht gesund, weil auch da wieder die Scheibenflora dann aus der Bahn geworfen wird.
Was wäre so deine Empfehlung auch beim Wechseln circa?
Alle 3 bis 4 Stunden. Ja, es kommt halt immer darauf an, wie stark die Regelblutung ist. Ich bin sowieso ein Fan von Periodenunterwäsche.
Ja, wir auch.
Liebe es. Ja. Wirklich tolle Sache. Gerade nämlich auch für die jungen Mädchen. Ja. Die wollen keine OBs verwenden. Das ist
das jetzt so ein Trend? Ich habe das damals als junges Mädchen auch ganz schrecklich gefunden. Erstens einmal, es tut meistens weh, man ist irgendwie nicht so versiert, wie man es überhaupt verwendet.
Ja.
Binden sind ja aktuell wahrscheinlich in der jüngeren Zielgruppe nicht so beliebt, nehme ich an. Oder?
Doch,
oder
schon, auch? Aber es ist einfach unangenehm. Du musst mal öfters wechseln.
Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, überhaupt nicht.
Ich finde das Schlimme daran, zum Beispiel bei meinem allerersten Periodentag habe ich extreme Scheidentrockenheit und ich kriege das OB nicht einmal, also die Tampon nicht einmal rein. Und deswegen habe ich dann angefangen, und ich finde Binden leider irgendwie, sie stören mich, weil sie immer verrutschen. Und das fand ich so nervig. Und wie diese Periodenunterwäschen auf den Markt gekommen sind, ich glaube, ich war die Erste, ich habe eine ganze Lade voller Periodenunterwäsche, weil ich sie so sehr liebe. Und ich habe so viele Marken schon getestet. Und ich habe bis jetzt eigentlich wirklich auch keine erlebt, wo ich gesagt habe, die war schlecht. Also da kann man in jeder Preiskategorie etwas für sich finden.
Das stimmt.
Und es gibt von ganz hochwertig und gut, also wirklich, wo die Nähte sogar nahtlos sind etc. Also das ist so ein tolles Produkt.
Und die
Produkt.
Auch schick sind. Ich glaube, von dem Gedanken muss man auch mal wirklich
die
das
Farbe.
Thema so.
Genau. Und dünn. Ja. Dünn, extrem dünn. Also ich verfolge das jetzt schon seit Jahren. Die werden immer dünner.
Ja, ich bin auch ein großer Fan. Ja.
Aber es ist interessanterweise, weil ich vor kurzem einen Termin hatte mit einer Unterwäschenfirma, haben die mir gesagt, sie haben eine Umfrage gemacht, weil ich wollte unbedingt eine pinke, weil meine Ordination ist in pink, dass ich liebe pink. Mhm. Also mein gynäkologischer Stuhl ist auch in pink.
Nein,
das ist sehr cool. Und die haben gesagt, sie haben eine Umfrage gemacht und es ist tatsächlich eher neutral, das Schwarz. Ich habe mich... irgendwie war ich da sehr geflasht, weil schwarz, aber glaube ich aus dem Hintergrund, ich habe mir dann überlegt, dann damit, wenn wirklich Blut austritt, damit man es nicht sieht, glaube ich. Dass man Angst hat, dass man es vielleicht sieht.
Ich vermeide auch die helle, muss ich sagen. Ich habe ein paar bunte tatsächlich, aber auch pink. Aber ich vermeide überhaupt helle Unterwäsche während der Periode, weil man einfach auch die Flecken teilweise nicht mehr rauskriegt, wenn dann mal was daneben geht.
Also ich trage nur schwarze Unterwäsche generell. Nur wenn ich halt irgendwas Helles anhabe, habe ich so hautfarbene. Und bei der hautfarbenen Periodenunterwäsche ist es auch bei mir so, dass die zwar außen hautfarben ist, aber die Einlage drin ist schwarz. Also das ist total interessant, dass die trotzdem...
Also alle Periodenfans hier, Periodenunterwäsche-Fans.
Ja. Periode-Fan auch.
Periode-Fan auch. Ich sehe mich, aber aus bekannten Endometriosengründen eher sehe mich. Aber
ist auch schwierig, wenn die Regelblutung stärker ist, muss man auch sagen, da ist es vielleicht noch nicht ganz so weit entwickelt, weil man ja trotzdem dann wechseln muss.
Aber es geht voll. Also ich habe eigentlich jetzt nach der Geburt, ist sowieso sehr viel anders, sage ich mal. Es ist ja sehr viel besser geworden. Da machen wir eh einmal eine eigene Folge dazu, wie sie...
Stimmt,
Da ist wirklich alles anders. Und eben auch beim Thema Endometriose, aber also ich finde sogar, dass die meisten sehr, sehr saugfähig sind. Gott sei Dank, So, Frage Nummer 3. Das habe ich sehr interessant gefunden, dass das so oft gekommen ist. Ich habe noch nie so wirklich drüber nachgedacht, muss ich gestehen, aber ja, it makes sense. Ich habe mich beim Rasieren geschnitten, muss ich Angst vor Infektionen haben? Also so bei diesen Rasierpickelchen auch, sind das Eintrittspforten für Keime,
ja, Viren, Bakterien? Ja, tatsächlich, ja. Das ist dann auch oft, dass die sich mit Eiter füllen und kommen auch oft die Frauen und fragen dann, ob das irgendetwas Infektiöses ist, ob sie sich angesteckt haben, ob da eine Geschlechtskrankheit dahinter steckt. Das ist sehr interessant, ja.
Aber
das
es unterscheidet sich optisch schon von den Dellwarzen zum Beispiel.
Das erkennt man sofort, ja. Das erkennt man sofort eigentlich. Es gibt da ganz einfache Tipps.
Bin ich beruhigt, dass man das sofort erkennt.
Ja, ich glaube, gerade wenn man dann irgendwie auch nur so die Unterwäsche hat im Sommer und es scheuert und man ist irgendwie...
Es sind schon bestimmte Stellen auch.
Es kann schon sehr, sehr wild ausschauen auch. Ja.
Genau. Und die Haut ist ja extrem gerötet. Viele rasieren ja gegen den Strich. Mhm. Ja, das ist mal das eine, was nicht ganz optimal ist.
Mhm. Würdest du das anders empfehlen?
Ja, ja. Genau. Mhm. Dass man das einmal macht, ja, aber nicht die ganze Zeit.
Mhm. Nicht jeden Tag.
Dann ja. Und was auch ein, also das habe ich eigentlich von meinem Mann gelernt, die Rasierqualität, der richtige Rasierer.
Ja, ja.
Ich kann Männer jeder Mann empfehlen. Weiß das. Das sollte mindestens oder 4-5 Klingen haben. Mhm. Und man muss sie wirklich, und das ist das Wichtigste, wechseln.
Ja.
Die Frauen lassen das oft 2 Wochen bei der Badewanne liegen. Da schüttelt schon wer
den Kopf. Ja, wir haben da auch schon mit vor kurzem nämlich auch drüber geredet. Und ich glaube, gerade wenn es dann in dem Wasser auch drinnen liegt, dann ist es genau. Halt total.
Also Keime. Die Pforte für Keime, ja. Bakterien, also unglaublich.
Aber da denkt man halt irgendwie total wenig drüber nach, gell?
Ja, es ist natürlich auch eine finanzielle Sache. Mhm. Die sind teurer und man will ein bisschen sparen, verstehe ich auch. Und was ganz schlimm sind diese Einmalrasierer, Katastrophe, wirklich. Also das sind sie echt arm, die Frauen oft, wenn sie dann kommen und
komplett aufgeschnitten. Ja,
ich muss sagen, ich habe das ja früher auch das Problem gehabt, weil ich habe, man glaubt das nicht, aber ich habe ja diesen Haarwuchs, den ich auf meinem Kopf habe, auch im Intimbereich sozusagen. Und ich habe sozusagen das Wolfshaar, habe ich es immer genannt. Und ich war verzweifelt, weil sobald ich rasiert habe, 2-3 Stunden später hat man schon Stoppeln gesehen. Und ich habe dann angefangen zu lasern. Und das hat zum Beispiel für mich mein Leben verändert. Also vor allem im Intimbereich, einfach da, wo die Unterwäsche anliegt. Das war rot, immer mit Eiterpickelchen. Und das war total schrecklich. Und das ist dadurch weggegangen. Würdest du sagen, gibt es aber auch vielleicht Problemchen beim Lasern? Ist das auch irgendwie, dass man das sagen kann, da muss man irgendwie auf was aufpassen?
Das Problem ist bei Lasern. Also ich empfehle das auch immer. Ich habe auch selber damit Erfahrung gemacht. Aber je heller Person ist und die Haarpracht ist und die Haarfarbe, desto schlechter funktioniert das.
Ja.
Ja? Also die dunklen Personen und mit dem Wolfshaar, bei denen funktioniert das wunderbar.
Ja, und eben auch bei der Hautfarbe. Das muss man auch dazu sagen.
Richtig.
Also es gibt schon einzelne Laser, die man ganz gut einstellen kann auf die Haut und Haarfarbe, aber eben noch nicht alle. Und das, da bin ich ja immer in Kontakt mit einer Schönheitschirurgin, die mir immer updated, was es da so Neues gibt, aber es ist schon in der Regel so, dass es eigentlich das Lasern am besten funktioniert bei sehr heller Haut mit sehr dunklem Haar. Also quasi, wo das so richtig reingeleitet wird durch die Farbpigmente, genau. Also eben Menschen, die blondes Haar haben, die sind da, können das leider nicht so verwenden. Ja. Oder eben Menschen, die dunkle Haut haben, ist es auch Verbrennungsgefahr. Richtig. So glaube ich, man muss wirklich aufpassen, genau.
Und wenn man dazu neigt, gerade die atopische Dermatitis zum Beispiel, also wo die Haut auch sehr trocken und juckt, da würde ich aufpassen. Diabetiker, die neigen auch zu trockener Haut, da sollte man eher aufpassen. Mhm, wird aber gefragt, also in jedem seriösen Institut wird das genau die Anamnese erfragt und das ist auch gut so.
Und ich kann auch sagen, Lasern ist äußerst schmerzhaft. Mir hat das sehr weh getan.
Echt?
Ja.
Mir
ich
nicht.
Bin fast gestorben. Ich war super happy. Wir schreiben heute nur. Weißt du das nicht? Wir haben damals diese Folge gemacht zum Thema Haarwuchs. Wir schreiben heute nur Lauschis, wo ich da war. Und ich habe in der Folge 10-mal gesagt, dass es so weh getan hat, aber ich war ein ganzes Jahr komplett haarlos.
Ich habe gar keine Schmerzen.
Echt? Ich hätte auch keine.
Ja, bei mir war es echt wild,
Also ich kann mein Studio sehr empfehlen. Ich mache jetzt keine Werbung dafür, aber kann mir schreiben.
Also ich würde zum Beispiel, ich mache das einmal alle heiligen Zeiten, mache ich das mal wieder, aber ich könnte es nicht regelmäßig. Also ich bin jetzt eher wieder Team Rasieren, aus Zeitgründen, muss ich sagen. Und deswegen würde mich interessieren, hast du Produkte, wie man irgendwie auch vielleicht die Haut, oder halt Tipps, wie man die Haut auch vorbereitet oder wie man quasi die Haut im Nachgang nur pflegen kann zum Beispiel?
Auf alle Fälle.
Also beim Rasieren?
Also wenn es ganz schnell gehen muss, bitte nicht nur mit Wasser, sondern kann man auch mit dem Duschgel, ja. Rasierschaum ist auch, da muss man eben auch aufpassen. Reagiert man drauf, ist auch oft das Thema. Und danach ist wirklich, gibt es ein gutes, oder gibt es ein Präparat, das ist ein Gel, das kann man einfach draufgeben, das kann man 3 bis 4 Mal am Tag dann oder vorm Rasieren auch draufgeben und das ist wunderbar, das wirkt wirklich gut.
Okay, also da muss man, kann man auf alle Fälle was machen, das ist richtig. Sehr gut zu wissen.
Eine Frage, die vor allem vor den ganz jungen Lausches gekommen ist und wo ich eine richtig süße Nachricht auch bekommen habe, und zwar, das Hauptthema ist, mein Ausfluss riecht komisch, sieht komisch aus. Was kann der Grund dafür sein? Und als Zusatz war nämlich, das Lausche wollte unbedingt wissen, weil die hat ihren ersten Freund, große Liebe. Ich glaube, es war erster Freund, auf jeden Fall Partnerwechsel. Und sie hat das Gefühl, nach dem Sex riecht alles ganz, ganz, ganz stark und sauer und fischig. Und sie weiß nicht, ob das normal ist.
Wenn ich fischig schon höre, weiß ich, dass es nicht normal ist. Ja. Das ist, das muss man sich so zum einen anschauen. Bitte nie einfach so in die Apotheke gehen, denen das erzählen. Und die kriegen dann ein Präparat, weil meistens ist es nicht das Richtige. Mhm. Wichtig ist, zur Gynäkologin, zum Gynäkologen, dass der auch einen Abstrich macht, sich das anschaut. Gerade dieser Fischgeruch ist typisch für Gardnerella. Das ist ein Bakterium. Und da braucht man Antibiotika. Mm. Und das muss man therapieren. Das ist ganz wichtig.
Kannst du das auch nochmal kurz erklären? Weil das ist ja zum Beispiel was, ein Bakterium, das ja im Körper auch da ist. Das ist einfach da. Das heißt, ist das dann, oder ist das
Gardnerella
eher was?
Nicht unbedingt.
Aha, okay. Das heißt, da hat man sich mit was angesteckt.
Vielleicht in ganz wenigen, aber nicht, dass das jetzt als unsere Scheidenflora, als normale.
Was ist diese, da gibt es ja so eine Bakteriumart oder... ja, ich glaube, es ist ein Bakterium, das dann eher überhand nimmt, wenn es alles aus der Balance gerät. Gibt es da auch irgendwie, ich glaube, bei bakterieller Vaginose ist das, oder? Wenn es dann so,
das ist ein Verband von Bakterien.
Ah, okay.
Also da bildet sich dann so ein Film an der Scheidenwand und das macht so eine Dysbalance und dann kann das aufgenommen werden und dann ist diese Infektion, so ist das.
So,
aber das können mehrere sein, ja. Das kann ein bestimmtes, das halt überhand nimmt oder auch mehrere Bakterien. Aber dieser Fischgeruch ist das Typische für Gardnerella vaginalis.
Okay, aber da habe ich jetzt eine Frage für unsere Lausches auch da draußen. Welche Arten von Ausfluss ist nämlich ganz normal? Kannst du so ein bisschen so das beschreiben, was so...
Oder aus Flüsse.
Aus Flüsse.
Mehrere, die normal sind.
Alles, was weißlich, glasig, durchsichtig ist, nicht riecht, ja, auch milchig ist auch noch normal, ist normal. Punkt aus, ja. Mhm. Alles, was in die Richtung gräulich, übelriechend, gelblich, ins Grünliche eher schon, da muss man aufpassen und sollte es auch wirklich anschauen. Das größte Problem ist, sehe ich einfach bei den Jungen, dass die oft auch keinen Termin bekommen. Also das ist jetzt gar nicht, dass die Frauen nicht zum Gynäkologen oder Gynäkologin gehen wollen.
Dann erst
oft
in 3 Monaten.
Ja. Genau. Mhm. Die gehen dann in die Apotheke und kriegen prinzipiell, weil sie sagen, sie haben einen Juckreiz, einmal ein Antimykotikum. Also da gibt es spezielle Cremen, die kennen wir eh alle und Zäpfchen und die probieren das dann mal aus. So, dann wird das aber schlimmer. Dann ist wahrscheinlich Wochenende, gehen sie wieder in die Apotheke, kriegen wieder was anderes. Ja? Dann kriegen sie meistens auch für die Scheidenflora, dass das wieder intakt ist, also so Milchsäurebakterien, ganz klassisch, was prinzipiell nichts Schlechtes ist. Aber das zieht sich dann oft 2 Wochen, bis man dann wirklich die Diagnose hat. Weil, wenn die dann kommen, brauche ich noch einmal 5 Tage oft, bis ich den Abstrich habe und das Ergebnis habe. Also das ist eine lange Zeit und wenn das immer wieder kommt, vorkommt, dann hat man sehr viel Zeit damit verbracht, einfach nur keinen Sex zu haben, keinen Spaß zu haben, sich nur Sorgen zu machen. Und das ist,
im schlimmsten Fall nur Beschwerden wahrscheinlich.
Mit
dann auch.
Beschwerden, genau.
Und ist es auch so zum Beispiel, dass, wie heißt das erste Bakterium, das du genannt hast?
Gardnerella.
Wie nun mal?
Gardnerella.
Das ist für mich ein
Zungenbrecher.
Ja, genau. Das kann ich, glaube ich, ganz schwer sagen. Okay. Haben die Männer da auch Symptome? Oder ist
Nein,
es,
das ist leider das Problem.
Wie meistens.
Das, wie oft so, weil die Männer eine längere Harnröhre haben. Und die sterben oft ab. Wenn sie da am Weg darauf sind, sterben sie ab. So kann man sich das vorstellen. vorstellen. Wir haben eine kürzere Harnröhre und deshalb neigen wir da einfach und sind viel, viel schneller da.
Was würdest du jetzt diesem Lauschi, das uns das geschrieben hat, empfehlen, wenn die Sex hat, sollte man dann auch vielleicht mal keinen Sex haben, bis das ausgeheilt ist?
Auf alle Fälle.
Partner und behandeln?
Genau, also Partner am besten, sage ich immer, damit man wirklich weiß, was es ist, weil der Partner wird dann oft verdächtigt. Am besten Abstriche auch abnehmen. Ja. Und wenn es gar nicht geht, soll der mitbehandelt. Also wenn der das nicht machen will, habe ich auch ganz oft, dass die Frauen sagen, der will keinen Abstrich machen, der nimmt lieber Antibiotika. Okay. Ist jetzt wirklich nicht meine Art von Therapie, aber habe ich auch oft.
Aber habe ich auch schon gehört, weil das schmerzhafter sein soll beim Urologen als sozusagen unser Abstrich.
Ja, jede Woche, aber glaube ich, ist unangenehm, aber ja, einmal. Ja,
also einmal.
Manche sind ein bisschen sehr wehleidig, würde ich sagen.
Also ich finde, da ist man auch in der Pflicht, dass man irgendwie auch die Partnerinnen auch schützt, oder?
Finde ich auch.
Im Idealfall.
Ja.
Weil das, man spielt ja sonst wirklich Ping-Pong mit diesen Dingen. Mhm. Und jetzt habe ich nur eine Zwischenfrage, weil ich das jetzt mal gelesen habe. Was hältst du da davon, dass auch bakterielle Vaginose in der Schwangerschaft gefährlich sein kann?
Genau. Man macht eigentlich meistens bei der ersten Mutter-Kind-Pass-Untersuchung, wenn man den Ultraschall macht, auch einen Abstrich, damit man weiß, dass die Frau jetzt zu dem Zeitpunkt keine Infektionen hat. Hat, auch wenn sie keine Symptome hat, macht man das, weil oft eben in der Schwangerschaft dadurch, dass das Immunsystem herabgesetzt ist, dann einfach immer wieder Pilzinfektionen auftreten können, müssen nicht, oder auch bakterielle Infektionen, dass man dann weiß, okay, war das vorher schon, dann schaue ich mir einen Abstrich an, weiß, dass das rein war, da geht es nach Reinheitsgrade oder ob da irgendwas schon im Busch ist oder ob man da was tun muss.
Aber im wahrsten Sinne des Wortes.
Richtig, im Busch.
Okay, also das heißt, gerade wenn man in der Schwangerschaft sich befindet, ist es ratsam, dann auch den Ausfluss als Indikator sehr ernst zu nehmen und dann nicht zu lange zuzuwarten, sondern wirklich zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen.
Auch Frühgeburten auslösen.
Okay.
Also auch Infektionen können auch einen Blasensprung, einen vorzeitigen auslösen. Mhm. Bakterien, ist, wenn Frauen auch immer wieder so ein Ziehen haben, dann schaut man ja sich die Zervixlänge an, also vom Gebärmutterhals. Und wenn der verkürzt ist, also das ist bei der Geburt, fängt an, dass der Gebärmutterhals, der ist relativ lange, das ist das Schutzschild sozusagen, bis man zum Baby hinkommt. Und wenn sich der verkürzt, muss man immer auch schauen, sind da Bakterien dran schuld. Und das ist doch sehr oft.
Okay, gut. Also dann auf alle Fälle spätestens dann sehr ernst nehmen. Ja, was haben wir nur? Haben wir nur eine Frage zum Thema Ausfluss, Leonie? Vielleicht auch noch, kann man jetzt, wenn man sich nicht ganz sicher ist beim Thema Ausfluss, ob der jetzt normal ist oder nicht, man hat jetzt aber nicht wirklich Beschwerden und so richtig gelb oder grün ist er auch nicht, kann man sagen, vielleicht drehe ich ein bisschen an meiner Ernährung. Ist das dann auch möglich, dass man sagt, oder macht es überhaupt einen Unterschied?
Ballaststoffreich zu essen, auf alle Fälle. Zucker haben wir eh schon erwähnt. Auch Kaffeegenuss, übermäßiger.
Werde ich schon wieder angeschaut.
Ja, nein. Kaffee. Muss ich mich selber an der Nase nehmen.
Ja.
Stress ist auch ein Faktor. Das setzt aber auch das Immunsystem herab. Also der Lebensstil und Sport, Sport werden Endorphine ausgeschüttet, das ist gut, da wird alles gut durchblutet, das sind Sachen, da kann man einfach viel tun, aber ganz alleine, dass man sagt, dass das dann nicht kommt, wäre gelogen, es ist eine Unterstützung.
Okay. Also man kann da nichts ausschließen, nur weil man jetzt super gesund ist, dass man dann
immer wieder wirklich mit Milchsäurebakterien arbeiten. Ich sage immer, wenn es irgendwie juckt und brennt, zuerst mal mit Milchsäurebakterien beginnen und schauen, wie es der Körper reagiert.
Da kann man ja eigentlich wenig falsch machen mit denen. Die sind unsere Freunde und Freundinnen, die lieben wir, die Milchsäurebakterien.
Ja, die kriegt man auch ohne Rezept übrigens. Also es gibt schon welche, die rezeptwichtig sind, aber es gibt auch genügend, die man ohne Rezept bekommt.
Das ist also ein bisschen ein Paradoxon, habe ich das Gefühl, weil ganz viele Leute hören das Wort Bakterium und denken sie, Hilfe, bloß nicht. Und wir bestehen aber aus einem sehr großen Teil aus Bakterien.
Ja, das stimmt.
Und deshalb eigentlich sollte man zwischen guten und weniger freundlichen Bakterien eher unterscheiden lernen, oder? Gerade in diesem Bereich.
Ja, ich finde das immer auch lustig, weil wenn man sich überlegt, wie viele Bakterien beim Küssen oder auch beim Geschlechtsverkehr ausgetauscht werden, finde ich das sehr spannend, dass man so Angst hat vor Bakterien.
Ich habe irgendwann mal so eine horrende Zahl gehört. Ich war erstaunt, wie viele Bakterien in unserem sozusagen Magensystem drinnen sind. Und das ist richtig schwer. Das macht einen richtig großen Anteil von unserem vom Gewicht auch aus. Irgendwie.
Wirklich, das wusste ich nicht.
Ja, irgendwie ist ja alles, was im Magen, man ja. unterschätzt das ja, weil doch sehr viel Länge auch besteht, dass ich da in einem eigentlich wenig großen Abteil ab da stattfindet.
Abteil.
Ja, ich wollte die ganze Zeit, ich weiß nicht, Körpermitte, ich meine, wenn man sich anschaut von der, sagen wir, Rippenbogen bis nach unten ist ja da sozusagen der Bauchbereich, der ist jetzt nicht riesig.
Ja, aber diese ganzen Zahlen sind halt immer, also ich habe jetzt mal gelesen, wir bestehen zu 50% aus Bakterien. Ich weiß nicht, inwiefern man das verifizieren kann, aber es ist durchaus ein Anteil, glaube ich, der auf alle Fälle groß ist. Ja. So, Frage Nummer 5.
Das ist deine Frage.
Ja, das ist meine Frage, weil die könnte ich gestellt haben. Okay. Meine Periode ist extrem stark und schmerzvoll. Ist das normal? Ein Wort, das wir gar nicht mögen, gell, Leonie?
Nein, wir mögen normal nicht.
Beziehungsweise, ja, kann man was machen? Was sind mögliche Ursachen? Was würdest du jetzt sagen, wenn zu dir eine Patientin kommt, die sagt, also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht mehr so normal?
Man muss schon unterscheiden, wie alt ist die Patientin, weil man kann einfach, man unterscheidet zwischen der primären Dysmenorrhoe, das ist eben dieser Fachausdruck für Regelschmerzen, und die sekundäre Dysmenorrhoe. Bei der primären sind das wirklich junge Mädchen, so bis zum 20. Lebensjahr. Da ist es wirklich so sehr, sehr oft, dass wenn die Regelblutung beginnt, dass das eben sehr unregelmäßig ist, oft dann sehr stark, dann ist es wieder ein bisschen schwächer. Und es werden ja Prostaglandine da ausgeschüttet und die machen diese Schmerzen. Mhm, ja. Also diese Gebärmutterschleimhaut wird ja aufgebaut im Laufe des Zyklus und muss dann wieder abgebaut werden. Und da sind die Prostaglandine sehr präsent, dass ich es rausbekomme. Und da kann man sehr wohl was tun, nämlich Schmerzmittel. Ja, das hören zwar oft die Mütter nicht ganz so gerne, aber Schmerzmittel, nämlich die nennen sich nichtsteroidale Antirheumatika, also abgekürzt NSAR, kennen wir alle. Das ist jetzt super professionell, klingt das, oder? Aber das ist zum Beispiel das Ibuprofen. Ja. Ja? Und die hemmen diese Prostaglandinen. Und da, darum ist es auch immer, wenn Sie sagen, Sie haben ein Mexalen genommen, sage ich immer, das ist nicht ganz optimal, weil Mexalen ist schmerzlindernd, aber wir brauchen etwas, was auch die Entzündung hemmt.
Das ist wichtig, dass man das auch weiß.
Genau, genau. Und auch wirklich erst, also nicht nehmen, wenn jetzt die Schmerzen sehr stark sind, sondern wenn man schon so ein bisschen ein Ziehen hat, dann nämlich, dann kappt man diese Schmerz, man kann sich das vorstellen, es ist wie ein Berg, das fängt langsam an und dann, wenn diese Schmerzspitze erreicht ist, braucht sehr lange, bis das dann wieder herabgesetzt ist.
Also kann ich das bezeugen.
Dieser Berg, dann wieder...
Ja.
Und dann unten im Tal ist.
Gibt es so häufige Ursachen für so eine super starke, schmerzhafte Periode? Weil du hast gemeint, es gibt diese
das von ist diese primäre 20, eben, aber jetzt dann die sekundäre, wo eben die Älteren eben oft auch darunter sind. Und da ist natürlich, jeder hört das immer wieder und das ist immer so, wird das so salopp ausgesprochen, die Endometriose, die muss man natürlich im Hinterkopf haben. Mhm. Aber es gibt auch andere Sachen, wie zum Beispiel die Spirale.
Ja.
Es wird, oder ich hoffe, es wird aufgeklärt, aber die Spirale, die Kupferspirale, ich rede jetzt von der Kupferspirale, es gibt die Hormonspirale und die Kupferspirale, aber die Kupferspirale macht die Regelblutung stärker und auch die Schmerzen kann sie stärker machen.
Ist auch ein Tabu für Endometriosenpatienten.
Richtig. Mhm. Und viele unterschätzen das auch. Also die sagen, meine Regelblutung ist gar nicht so, weil man fragt natürlich, wie stark ist sie, wie würdest du das einschätzen von 1 bis 10, die Schmerzskala. Und das wird oft unterschätzt und dann kommt die Spirale und das macht echt ordentlich Schmerzen. Mhm. Ja. Also da muss man auch aufpassen.
Wird das über einen Zeitverlauf, würdest du sagen, gewöhnt, unter Anführungszeichen?
Ja, ich sage mal, die ersten 3 Monate, die sind sehr mühsam. Mhm. Das ist übrigens überall, auch mit der Pille oder sonstigen Verhütungsmitteln. Die ersten 3 Monate sind immer so diese, wo man ein bisschen den Körper Zeit geben muss. Aber dann geht das durchaus gut. Mhm. Ja. Die gewöhnen sich dran, die wissen, was zu tun ist. Mhm. Was auch ganz gut hilft, ist Magnesium.
Ja.
Ja. Mhm. Gibt es auch Präparate, die so Kombinationspräparate. Man hat auch gesehen, Vitamin B12, Vitamin D, dass das auch hilft.
Das ist mein, sage ich mal, Cocktail quasi, den ich jedes Monat auch nehme. Ja, genau. Also das ist auch, finde ich, sehr, ich meine, es ist ja generell sehr gut für den Körper. Vitamin D kann man überhaupt nie genug in unserem Breitengraden.
Genau.
Ja, Magnesium ist auch, ich glaube, bei Magnesium ist es ja auch so, alles was zu viel ist, scheidet der Körper ja ganz regulär auch aus.
Also das kann man gar nicht zu viel. Und wenn es zu viel ist, dann bekommen die Frauen einen Durchfall.
Ja.
Und da wir Frauen ja eher zur Verstopfung tendieren, ist das oft sogar ein netter Nebeneffekt.
Gerade in der Zeit nämlich auch. Ja.
Auch übrigens in der Schwangerschaft ist das auch ein großes Thema.
Ja, ist ein guter Tipp, auf alle Fälle ein guter Tipp.
Das heißt, Wärme man auch, also wenn man sagt, okay, man möchte irgendwie nicht, ist Wärme auch ein sehr guter Indikator. Da gibt es auch schöne Wärmepflaster. Mhm. Was ich persönlich auch gerne mache, ist tapen. Also man kann auch tapen, dann, also das ist gerade im Blasenbereich und hinten beim Rücken. Mhm. Das kann man auch machen, muss man probieren. Ich sage ja, es hat leider so ein bisschen einen Wehmutstropfen. Viele vertragen dieses Klebeband
ja,
nicht so
hier,
gut.
Das, ich zeige auf, ja. Ich kriege da einen Ausschlag, ja, leider Gottes. Richtig. Aber es gibt also Sensitive Tapes, die dann ein bisschen besser wirken.
Aber wenn man dazu neigt, dass man so Pflaster und so nicht ganz so gern
muss man aufpassen,
hat
ja.
oder verträgt, dann ist das leider nicht die ganz
Aber ist ein
richtige.
Guter Tipp, weil ich sehe ja ganz oft so die Mädels, wenn sie so dastehen und sich hinten den Rücken richtig, halten. Ja. Gell? Das ist irgendwie, also dieses
Wärme ist da wirklich. Ja. Oder ganz klassisch der Thermophor. Also alles. Also. Aber es gibt auch eben so Schmerz, also Wärmepflaster, und die kann man dann untertags, wenn man dann im Büro sitzt oder arbeitet, kann man die drauf haben. Mhm. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Mhm. Und was Sie vielleicht nicht ganz so hören, aber es stimmt tatsächlich, Sport. Auch wenn man, also ich habe mich immer gewundert, ich weiß nicht, wie es bei euch war, die Turnlehrerinnen, die immer gesagt haben, nein, du hast die Regelblutung, nein, du musst trotzdem Sport machen, aber es hilft tatsächlich, sich zu bewegen, ja.
Es kommt
muss
aber
nicht Joggen sein. Ja. Es ist natürlich, man muss vielleicht auch die Sportart finden, aber ich finde zum Beispiel Pilates extrem gut, Yoga, weil man entspannen kann und gerade diese eben, wie auch das Magnesium, das ist ja beruht darauf, dass du ja die Muskulatur entspannt, finde ich persönlich wirklich genial.
Ja, es entstaut ein bisschen, finde ich. Also ich glaube, mir hat diese Dehnungen sehr gut geholfen.
Ja, zum Yoga kann ich sagen, weil ich habe eine Yogalehrerin-Ausbildung.
Wow.
Ich bin Yin-Yoga-Lehrerin und auch normales Yoga. Aber wir haben gelernt, dass zum Beispiel den allerersten Tag der Periode sollte man eigentlich nicht Yoga machen, sondern wenn dann nur Yin-Yoga, also wirklich Entspannung. Und auch beim Yoga an sich, weil normalerweise sagt man immer, den Bauchnabel sozusagen zur Wirbelsäule ziehen, also anspannen. Und wenn du deine Menstruation hast, sollst du das nicht machen, damit du lockerer bist, damit du fließt. Weil im Yoga sagt man sozusagen, du sollst fließen.
The flow.
Ja, das soll wirklich alles fließen. Und wenn du das dauernd anspannst, krampfst du ja auch sozusagen den ganzen unteren Bereich an. Und dann kann das sozusagen, sie haben es so ausgedrückt, aber dass es das dann mehr festhält. Und viele Frauen ja eh sowieso den Bauch immer einziehen, um dünner zu wirken, sogar explizit den Bauch den Raum geben, damit man noch mehr entspannt und noch mehr fließen kann.
Also ich glaube, so sanfte Bewegung kann man auf alle Fälle mal probieren, ob es einem hilft.
Genau. Und wie gesagt, der erste Tag ist ja meistens der schlimmste. Mhm. Da würde ich es jetzt auch
wahrscheinlich… Yin-Yoga.
Also, ja.
Ich kann
ja,
vielleicht mal so ein paar Übungen zeigen auf unserem Couchgeflüster-Kanal. Wozu habe ich es gelernt?
Wozu hast du es gelernt? Das ist auf alle Fälle ein guter Tipp. Aber würdest du auch sagen, also ich meine, ich weiß es nur aus meiner eigenen Periodengeschichte, dass man dezidiert Endometriose ja eigentlich nur mit einer Laparoskopie, also mit einer Bauchspiegelung konkret feststellen kann.
Kann man auch mit einem Ultraschall, jetzt nicht hundertprozentig, dass ich sage, okay, du hast jetzt die Endometriose, aber gerade diese Vorstufe, diese Adenomyose, das sieht man schon, dass oft die Gebärmutter, die Wand verdickt ist, ja, entweder beide oder nur, also Vorder- oder Hinterwand und auch viel besser durchblutet ist. Das kann man mit das ist eine Doppleruntersuchung, es tut nicht weh, das kann man dann da drauf auf dieses Gewebe, das ist so ein Farbduplex, hinhalten und da kann man schon gut sehen, weil gerade wenn das sehr stark durchblutet ist, das zieht natürlich noch einmal mehr, wenn diese Gefäße sich zusammenziehen, dass die Frauen, ich sage dann immer, schon, da verstehe ich, warum sie so starke Schmerzen haben. Natürlich auch Tasten, wobei ich persönlich, ich könnte es jetzt nicht, muss ich fairerweise sagen. Ich glaube immer, als Arzt hat man immer so das Gefühl, man muss immer alles können.
Ja, aber das
ich
ist ein sehr
immer meinen Patientinnen, ich weiß, wen ich anrufen kann, wen ich fragen kann und wen ich empfehlen kann. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Genau, das ist das, was wir immer sagen, was wir auch bei vielen Ärzten und Ärztinnen auch oft, also wenn wir diese Fragen kriegen, vermissen. Nämlich einfach, dass ein Arzt oder Ärztin einfach mal sagt, wir suchen jetzt Spezialistinnen, Spezialisten auf. Wir machen das jetzt gemeinsam, wir rufen da jetzt wen an. Und so habe ich das zum Beispiel mit meiner Gynäkologin gemacht. Die sagt da immer, sie ist keine Endometriosen-Spezialistin, aber sie hat eben an ihrer Hand quasi die Operateure, mit denen sie ja arbeitet. Und ich finde, das ist schon, also das macht, finde ich, eine gute Ärztin, einen guten Arzt echt aus.
Das macht auch einen smarten Menschen aus, wenn er weiß, wo seine Expertise liegt und wo nicht. Absolut. Weil das haben viele leider verlernt, dass man auch sagen kann, hey, das weiß ich jetzt nicht zu 100%.
Ja, zu wenig Zeit aber im jemanden. Regulären System natürlich, wenn du als Patientin da bist und dann hast du vielleicht 7 Minuten mit kurzem Vorgespräch und Untersuchung, Abstrich und tschüss. Das ist halt leider auch ein bisschen die Realität in Österreich oft, muss man auch dazu sagen. Aber würdest du sagen, man soll wirklich auch, weil wir eben bei Fragen sind, die die Frauen oft viel zu selten stellen, wirklich auch einmal das Thema Schmerzen bei der Periode schon aktiv auch mal bei der Untersuchung ansprechen, wenn es wirklich da ist.
Ja.
Also nicht darauf warten, bis der Arzt etwas erkennt, sondern…
Ja, wobei eigentlich beim Erstgespräch, zumindest mache ich das immer so, wird schon auch die Periode, wann war die allererste Periode in deinem Leben und wie ist deine Periode? Mhm. Ist die eher schwach, ist sie eher stärker, schmerzhaft oder merkt man sie gar nicht, wie viel Binden brauchst du? Das ist oft auch ein Indikator, dass ich weiß, wie viel blutet sie tatsächlich.
Ja.
Das ist eigentlich die Anamnese, aber das ist immer und überall. Man muss einfach viel fragen. Die Kommunikation ist das Wichtigste. Und so wie du gesagt hast, das System drängt uns manchmal leider, dass wir einfach nicht Zeit haben und dass das dann oft untergeht. Und es ist oft halt auch schambesetzt. Also viele Frauen trauen sich das auch nicht sagen. Das
ja.
ist auch leider.
Ja. Also da darf man echt ehrlich sein auch.
Ja,
man ist da schließlich in einem medizinischen Setting. Also wenn man bei Kopfschmerzen, würde man ja auch nicht lügen und schambehaftet sein. Gell?
Mhm. Genau.
Eine Frage, die auch ganz oft gestellt worden ist auf unserem Instagram-Account, couchgeflüster.vienna. Ich habe häufig wechselnde Geschlechtspartnerinnen. Schützt mich ein Kondom bzw. ein Lecktuch wirklich vor allen Krankheiten oder gibt es da Ausnahmen?
Prinzipiell. Natürlich, wie man es anwendet, wenn man es richtig anwendet, schützt es vor sehr viel. Mhm. Aber natürlich, man kennt das, wenn man gerade dabei ist, gerade dieses klassische Padding, da kommt doch Samenflüssigkeit in Kontakt mit der Scheidenflüssigkeit und dann zieht man dann erst das Kondom über, kann natürlich auch dann Infektion, obwohl man dann oft hört, wir haben ja ein Kondom verwendet.
Mhm.
Prinzipiell ist das Kondom sehr sicher und sinnvoll. Also alle Frauen, die eine andere Verhütung wollen, sage ich immer, gerade wenn man den Partner nicht kennt, bitte, bitte mit Kondom, weil einfach gerade auch AIDS, das ist ein großes Thema, das kann man einfach nur durch Kondom schützen. Da gibt es sonst keine andere Art. Man kann keine Tabletten nehmen, sonstiges. Man kann sich eigentlich nur schützen, indem man wirklich ein Kondom verwendet. Und leider auch, muss ich sagen, das wird vergessen, beim Oralverkehr.
Ja.
Das ist leider ein Thema, ja.
Ich wollte gerade, weil du gerade gesagt hast, man kann sich nur mit Kondom schützen. Es ist ja so, dass in der Szene momentan in der Community oft von den PrEP-Präparaten geredet wird, die verhindern sollen, dass man sich mit HIV ansteckt. Und die, was ist so deine Expertise oder Meinung dazu?
Puh, da bin ich.
Natürlich sollte man an erster Stelle immer verhüten,
ja,
aber ich habe das gehört, dass das jetzt momentan.
Ich habe auch davon gehört, aber ehrlich gestanden bin ich jetzt, glaube ich, wahrscheinlich nicht ganz die Richtige.
Ja.
Aber ich kann mich gerne informieren und dann noch einmal kommen.
Sehr gerne. Über Krankheiten wollen wir auch nämlich unbedingt mal eine Folge machen. Aber
ja,
so
gerne.
Grob gesprochen, welche sexuell übertragbaren Krankheiten können effektiv mit einem Kondom verhindert werden?
Ja, also AIDS,
ja.
Ganz eindeutig. Gonorrhoe, also Tripper. Mhm. Syphilis.
Oh ja, ich liebe die Syphilis. I'm so sorry. Ich bin einfach im Freundeskreis bin ich Syphilis-Beauftragte.
Wirklich?
Ja, weil ich habe irgendwann mal angefangen, mich da reinzulesen, weil ich das so interessant fand.
Du kommst mit irgendwelchen historischen Fakten über Syphilis daher, ich kann mich erinnern. Das war mal eine Zeit lang ein Riesenthema bei uns.
Es ist mein Ding, ich liebe es einfach. Ich finde Krankheiten so spannend, also die Krankheit vor allem sehr spannend. Und die ist ja jetzt wieder upcoming, an der denkt keiner. Und die Ärzte können sie oder die Ärztinnen können sie teilweise nicht erkennen, weil sie so lange Zeit in unseren Breitengraden nicht mehr vorhanden war. Und dass man die ersten Anzeichen nicht einmal mehr erkennt.
Ja, das stimmt.
Und du musst
deshalb
es früher erkennen.
Deshalb ist auch wichtig, wirklich Abstriche zu machen.
Ja.
Also das ist wirklich das Um und Auf, also das ist auch ein Thema, eben wie bei der Schwangerschaft, die erste Mutter-Kind-Pass-Untersuchung, auch bei der ersten gynäkologischen Untersuchung. Also wenn das Mädchen schon regelmäßig Geschlechtsverkehr hat, sollte man wirklich einmal im Jahr den Krebsabstrich machen.
Mhm.
Und da wäre es wirklich auch gut, Abstriche zu machen.
Mhm.
Ja? Dass man das einmal abtestet, ja, dass man mal weiß,
aber Syphilis ist nicht normalerweise dabei?
Nein, das nicht. Nein.
Das muss man explizit dazu sagen?
Ja, genau. wenn das sind ich doch sehr viele, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, ja, doch sehr so viele, dass wenn sie einen fixen Freund haben und sie wollen ohne Kondom, ist das Erste, dass sie sagen, sie würden gern auf Geschlechtskrankheiten getestet werden.
Das ist
werden.
Ja schon mal sehr vorbildlich, ja, muss
richtig,
man sagen. Gell?
Richtig, und ich bin auch ein großer Fan davon, weil ich glaube, so wie du gesagt hast, dass es oft geht das unter und ja, also gerade vielleicht, ich switche jetzt ein bisschen zu den Chlamydien, das ist nämlich bei mir so ein Thema, gerade beim Kinderwunsch, das sollte auch bei der ersten Untersuchung sollte mal ein Check-up gemacht werden. Mhm. Chlamydien, weil das ist die einfach stille Infektion, die merkt man nicht. Man hat lange überhaupt nichts, ja. Dann kommen mal Unterbauchschmerzen, dann denkt man sich, ja, das ist vielleicht der Eisprung, den ich da habe. Also das ist wirklich ein, und wenn das oft jahrelang dahin vegetiert, kann das wirklich zu Fruchtbarkeitsstörungen, also
Unfruchtbarkeit. Seiten der Frauen oder Männer oder beides.
Komplizierte Worte.
Ja. Bei beiden.
Okay.
Ja.
Also das ist so, ich finde es so faszinierend. Also
das heißt, es macht schon Sinn, dann einfach auch zu sagen, okay, wir sind jetzt in einer Beziehung, also sowohl die Frau als auch der Mann, wir würden da jetzt gern ohne Kondom Sex haben. Das heißt, Syphilis, Chlamydien, Tripper, HIV, einfach diese klassischen
Tests
auch zu machen.
Man muss aufpassen, Entschuldigung, HIV, das ist eine Blutuntersuchung, die wird jetzt nicht von der Krankenkasse übernommen.
Muss man
das
privat
ist auch
sein.
Ganz wichtig. Alle anderen, also Vaginalabstriche, da kann man das schon so das schreiben, schon auch wieder die Verdacht einfach auf eine Infektion, das kann immer sein, und dann wird das schon gemacht. Aber HIV wird eher bei Operationen übernommen, weil da muss man es wissen, Hepatitis wird auch,
das muss man leider zahlen. In der Schwangerschaft, glaube ich, wird es auch übernommen.
In der Schwangerschaft wird es bezahlt, genau.
Aber wir müssen auch dazu sagen, es sind jetzt keine horrenden Summen. Es kann einem die Gesundheit schon wert sein.
Ja, genau.
Also ich glaube, es sind da in Österreich aktuell so um die 40 Euro herum.
Ja, 30 bis 40 Euro, genau. Das kommt immer, das Labor ist da auch manchmal unterschiedlich, aber das kann man sich leisten.
Ja. Also das einfach einmal dazu sagen, finde ich ganz wichtig, dass man das auch mitdenkt auf alle Fälle, genau. Gibt es sonst nur Tipps, wo du sagen würdest, wenn man jetzt in der Beziehung auch merkt, man hat so Anzeichen einer Infektion, also weil es ja oft ein unangenehmes Thema ist, soll man zuerst vielleicht eher mit dem Arzt, mit der Ärztin sprechen oder auch vielleicht gleich mit dem Partner, der Partnerin? Wie würdest du damit umgehen? Oder was empfiehlst du da?
Ich glaube, der erste Weg ist immer zur Ärztin, dass man mal abklärt, was ist es. Weil oft ist es halt wirklich nur der Pilz, nur, das kann natürlich sehr unangenehm sein, das will ich jetzt überhaupt nicht schmälern, aber das macht natürlich einen Unterschied, weil eine Pilzinfektion muss der Partner jetzt nicht mit behandelt werden. Mhm. Wenn das natürlich doch öfters ist, empfehle ich schon auch, also gerade diese klassische antimykotische Creme, die kann der Partner auch um die Eichel schmieren. Also wenn das wirklich öfters vorkommt. Aber wenn das jetzt das erste Mal ist, muss das nicht sein. Ja. Aber auch tatsächlich, Männer können auch eine Pilzinfektion an der Eichel bekommen. Und die haben auch dann so ein bisschen Ausfluss und das ist gerötet, geschwollen. Das tut dann auch weh. Mhm. Ja. Also das ist schon eindeutig. Das sehen auch die Männer und tut auch weh, auch beim Urinieren.
Muss man auch nicht damit leben.
Nein. Ich möchte ganz kurz noch was sagen, nämlich das AIDS-Hilfe-Haus bietet die HIV-Labortests kostenlos an.
Ah, ja, okay.
Und nur die Schnelltests kosten was.
Oh,
um die 30 Euro. Weil ich war nämlich beim Pride Village, konnte man sich nämlich auch kostenlos testen vor Ort. Und das fand ich eine sehr tolle Aktion und ich möchte das mal löblich erwähnen.
Ja, das ist toll.
Das dass das nämlich zur Verfügung steht. Weil vor allem für... Ich glaube auch
für Junge,
ist es halt auch so, da öffnet vielleicht dann die Mama irgendeinen Brief und sieht was und dann möchte man vielleicht nicht unbedingt eine Rechnung zugeschickt bekommen.
Das stimmt natürlich
richtig,
auch. So, die siebte Frage und letzte Frage, die wir jetzt nur diskutieren möchten mit dir.
Ja, wie denn?
Jetzt bin ich aber gespannt.
Die für mich wahrscheinlich auch vor 1,5 Jahren, hätte ich vielleicht auch ein bisschen besser aufpassen sollen oder auch nicht, weil ich bin ja jetzt Happy Mom. An welchen Tagen kann ich nun wirklich schwanger werden? Wann muss ich besonders aufpassen? Also ich wiederhole jetzt nur mal ganz kurz meine persönliche Geschichte. Ich habe immer gedacht, ach, mein Eisprung, ich kenne mich da aus mit diesem Zyklus-Thema. Schließlich habe ich seit 5 Jahren Sex-Podcast. I know it all. So, wir hatten Sex und ich denke mir, egal, Eisprung, der war ja schon längst. So, und dann bin ich 3 Tage danach bei meiner Gynäkologin zur regulären Kontrolluntersuchung gesessen und sie sagt, ach na, wie schön, der Eisprung war erst zu gestern oder vorgestern. Und ich so, oh. Und dann, ach, wenn da irgendwas passiert wäre, sie hätte es vermutlich gesagt oder gesehen. Na, natürlich nicht nach 3 Tagen. Ja, ich war dann wirklich schwanger. Also so schnell ist es gegangen. Ich habe mich einmal verzählt. eh gut in meinem Fall. Ich habe immer gesagt, mir muss es passieren, weil ich hätte mir wahrscheinlich selber nicht dazu entschlossen. Aber das hat man wieder mal vor Augen geführt. Man glaubt, man kennt den eigenen Zyklus. Selbst wenn er wirklich auf den Tag genau ist, dieses Fenster, wo man schwanger werden kann, ist, glaube ich, echt vielen nicht so bekannt. Was kannst uns du da erzählen dazu?
Prinzipiell sollte man wissen, wie der Zyklus abläuft. Also es gibt so einen Standard, 28 Tage. In der Mitte, also am 14. Tag, ist der Eisprung. So, 5 Tage vorher bis 2 bis 3 Tage nachher ist die beste Zeit zum Schwangerwerden.
Ja.
Es ist eigentlich gar nicht direkt am Tag. Viele glauben immer, das ist punktgenau der 14. Tag, wo man schwanger werden kann.
So, und dann
ist
einen Tag danach nicht, und dann ist wieder das Risiko vorbei. Ja, aber,
aber hat auch den Grund, weil Spermien einfach länger überleben.
Ja, das sind das bis hatte zu 5 ich nicht Tage. Bedacht.
Ja.
Gott sei Dank.
Ja.
Gott sei Dank heute, ja.
Deshalb, wenn man... Ich bin ein großer Fan von Zyklus-Tracken, dass man so ein bisschen ein Gefühl, und da gibt es auch schon tolle Apps, wo man auch nichts zahlen muss, die finde ich am besten, wo man einfach alle Symptome, und ich empfehle das immer die ersten 2 Monate wirklich ganz genau, dass man auch anschaut, wie ist der Zervixschleim.
Ja.
Ja, zum Beispiel habe ich vielleicht Gewichtsschwankungen, dass ich, also man kann wirklich bis zu 2 Kilo mehr haben.
Echt? Wow,
ja,
so viel.
Also das sind mal alle ganz, oh Gott, ich wiege jetzt mehr. Es geht wieder weg, weil das ist, hat mit dem Progesteron zu tun. Da wird viel Wasser eingelagert. Es geht dann alles wieder weg. Wie Stimmungsschwankungen zum Beispiel, also kurz vorm Eisprung. Auch Schokolade, wie wir sehen. sehr viel Kohlenhydrate, also diese Energielosigkeit, ja, diese Frustration, dass man irgendwie überhaupt nichts machen kann, die Brust eventuell auch, dass man sieht, dass die Brüste größer sind, angeschwollen sind, schmerzhaft sind. Wenn man diese Symptome schön eingibt, dann kann man eigentlich ganz gut seinen Zyklus tracken. Das Problem ist, viele haben Zyklusunregelmäßigkeiten, da funktioniert das leider nicht so gut. Und da passieren dann oft Hoppalas.
Ja.
Also sich nur auf das zu verlassen,
ist halt zu
finde
wenig.
Ich, wenn man persönlich das Gefühl hat, okay, jetzt passt es gerade nicht, nicht ganz optimal. Aber wenn man den Zyklus genau kennt, seinen Körper kennt, ist das eine wunderbare Sache. Es gibt auch Tests, wo man den LH-Spiegel auch testen kann. Also wann wirklich auch die Basaltemperatur zum Beispiel, dass man das muss man aber jeden Tag und wichtig, man muss liegen. Also man darf nicht aufstehen, Test holen, also wirklich versuchen, liegen bleiben und am Nachtkästchen das hinlegen, dass man das macht. Wichtig auch, wissen auch viele nicht, die Temperatur, also dieses Temperaturmessgerät sollte wirklich mit 2 Kommastellen, weil das ist so minimal, das sind 0,5. Das ist wirklich, der Unterschied ist so minimal. Also da kommt nicht plötzlich, dass man 36 Grad hat oder 40 Grad. Ja? Also das sind so Sprünge, das glauben oft die Frauen.
Ja.
Und das muss man auch täglich machen. Das ist leider auch ein bisschen Arbeit. Aber sonst würde das eigentlich ganz gut funktionieren. Sonst einfach auch die klassischen Verhütungsmittel.
Ja, also gerade für Leute, die wirklich dann keinen Kinderwunsch haben.
Richtig.
Eine Frage, wenn man einen Kinderwunsch hat, wie kann man sich sozusagen bestgehend vorbereiten? Wie kann man sozusagen schauen, wann man Sex haben soll? Vielleicht wahrscheinlich sehr oft und regelmäßig. Aber gibt es irgendwie was, man sich vorbereiten kann? Und ab wann sollte man sich vielleicht sozusagen an einen Arzt wenden, wenn es nicht klappt in einer gewissen Zeit?
Tatsächlich, ich gehe gleich auf das so oft wie möglich, ist nicht richtig.
Echt?
Ja, weil die Spermienqualität einfach schlechter wird. Ja.
Gut, dann einfach jetzt mehr Sex, wenn man keinen
immer, können, immer, aber auch die Spermienqualität wird schlechter. Also wenn wir wieder bei diesem klassischen Zyklusmodell sind, 28 Tage, 14. Tag ist dann der Eisprung, wirklich diese 5 Tage vorher und 3 Tage nachher, also das ist ein gutes Zeitfenster, so wirklich jeden zweiten Tag wirklich guten Sex haben, dass wirklich beide auch zum Höhepunkt kommen, weil das auch die Funktion hat. Also es wird einfach dann die Spermien schön, man kann sich das vorstellen,
gezogen,
dass das wie ein Sog ist und der saugt das wie so ein Rüssel auf, der Muttermund, und zieht es schön rein. Also das ist auch etwas. Also
der soll weibliche
Spaß
Orgasmus
machen.
Hat einen Sinn.
Ja, ja. Genau, richtig. Und das ist eigentlich das Wichtigste, es soll Spaß machen und nicht, dass man sagt, okay, jetzt ist es so weit, jetzt müssen wir haben und jetzt müssen wir 5-mal am Tag. Also das ist überhaupt nicht.
Ich glaube, wenn man in dieser Phase ist, muss man eh schon, oder hat man eh schon wahrscheinlich an anderen Stellen sich auch schon mal informiert, wenn es so lange nicht klappt und Paare schon so gestresst sind. Also dann ist, glaube ich, schon eher das Thema Richtung Kinderwunschzentrum oder spezialisierte
dass man mal, so prinzipiell grob kann man sagen, wenn man jedes Monat in diesem, wirklich in diesem Zeitfenster, das ist nämlich auch wichtig, über 12 Monate, also die 12, also ein Jahr, und es nichts passiert, dann ist es gut, wirklich einmal zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin zu gehen. Dann ist auch immer das Erste, dass man nämlich Abstriche macht. Ja, dass man schaut, ist da irgendwo eine stille Infektion, wo man ganz leicht mit Antibiotika zum Beispiel das therapieren kann und es dann gut geht. Ja, also das ist mal so das Erste. Und wenn es nach einem Jahr auch nicht geht, und das ist auch etwas Wichtiges, was auch so leider ein Tabuthema ist, das Spermogramm. Also das muss auch, es ist nicht immer nur die Frau, ja, die diejenige ist, wo es nicht funktioniert, sondern es ist leider auch die Spermienqualität.
Und was wir auch schon gelernt haben, ist ja, dass man die Spermienqualität oft relativ einfach im Vergleich zur Frau verbessern kann. Also ich habe schon gehört, bei den Männern natürlich rauchen.
Die rauchen.
Meiden, Radfahren, Lebensstil, Radfahren, Wärme.
Also diese ganzen Profisportler, also das ist zu lange, dass die schön diese engen Trikots, egal welche Sportart, das ist ganz schlecht. Ja, also es hat auch wieder mit der Temperatur zu tun. Das ist nicht ganz optimal.
Ich muss gerade sehr lachen, weil es ist ja gerade so in Rennrad zu fahren. Das heißt, es wird so einen also so einen Pilleneffekt geben wahrscheinlich.
Ja, ich sage, du kannst dich nur an die Skinny Jeans bei den Männern erinnern.
Oh Gott, stimmt. Herrgott, stimmt.
Mal davor abgesehen, ich glaube, es ist nicht so angenehm.
Also nein, ich kann es auch nicht vorstellen. Aber auch bei den Frauen übrigens sind wir wieder bei den bakteriellen oder Vaginosen und auch die Scheidenflora, gerade dieses einfach enge und keine Luft kommt durch, ist gar nicht so optimal. Also wirklich weg von diesen engen.
Ja, es war alles zu eng da unten. Ja. Aber was ist zum Beispiel, wenn man weiß, okay, es sollte eigentlich alles passen, man möchte vielleicht sich auch vorbereiten, sodass man eigentlich sozusagen alles an, ich sage halt mal auch Vitaminen in sich hat, was für so eine gute, sichere Schwangerschaft. Auf was soll man da achten? Was braucht es?
Also eigentlich das Wichtigste ist die Folsäure.
Mhm. Ja. Also die schon voreinnehmen, bevor man schwanger ist.
Genau, 3 Monate vorher ist die Empfehlung. Mhm. Gibt es auch ganz tolle Präparate, die nämlich in Kombination, also wirklich nur die Folsäure alleine. Ich finde gerade die Präparate, wo auch Vitamin D drinnen ist, Vitamin B12, die machen wirklich Sinn, dass man die auch täglich nimmt, 3 Monate vorher.
Die machen nicht nur schöne Nägel und schöne Haare, sondern sind auch sehr wichtig für den Körper, weil es ja oft Inhaltsstoffe sind. Also gerade Folsäure, glaube ich, ist ja was in unserer Nahrung relativ wenig nur mehr vorkommt aufgrund der Bodensituation, also aufgrund dieser Überbestellung quasi der Agrarböden, sind ganz viele Spurenelemente, Nährstoffe auch schon gar nicht mehr so enthalten und wir nehmen die eigentlich schon
gar nicht mit Nahrung alleine.
Das darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Jetzt nehme ich mal an, ich nehme das jetzt diese 3 Monate die Folsäure ein und ich werde nicht schwanger. Ist es dann aber schädlich, die weiterhin einzunehmen?
Weil nein, die soll man weiternehmen. Aber also immer, optimal wäre es, dass man den Folsäure-Speicher schön füllt, 3 Monate vorher. Und dann, dass man dann eigentlich startet. Das heißt nicht, dass man jetzt beginnt, erstes Monat, sondern wirklich 3 Monate vorher, wenn man dann sagt, okay, in 3 Monaten könnten wir vielleicht planen, dass man da schon startet.
Ja, da gibt es auch tolle Präparate und ich glaube, es ist so, dass die Folsäure eben diesen offenen Rücken bei den Babys.
Genau, die Spina Bifida, das ist der Fachausdruck und da gibt es, das ist wirklich fantastisch, das kann man wirklich nur das mit dem hier verhindern. Also das ist schon toll.
Also da kann man sich auf alle Fälle auch ein bisschen informieren, gerade wenn man geplant schwanger werden möchte. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich da ein bisschen auch einzulesen, weil man ist dann in der Schwangerschaft so überfordert oft mit den ganzen Infos, was jetzt alles notwendig ist. Und gerade wenn man eben weiß, man möchte eigentlich schwanger werden, ist es echt, das ist zumindest was, das kann man gedanklich ein bisschen ad acta legen, weil man weiß, ich habe mich echt gut darauf vorbereitet und auch meine Speicher gefüllt. Ja.
Und auch vielleicht auch noch zusätzlich, das finde ich eigentlich das fast noch Wichtigere, den Druck wegzulassen. Ja. Also dieses, ich habe einmal Sex und ich bin schwanger, ich weiß nicht, wo das herkommt. Also ich sage allen Frauen, also
aus der Aufklärung
6 Monaten sehen,
in der Jugend.
Also diese 6 Monate muss man mal rechnen. Ich habe, also das ist so selten, dass wirklich nach einmal, zack, man
schwanger ist. Ich glaube, es ist die Angst, weil man hat irgendwie, also ich kriege das auch immer in meiner Community so mit, die meisten sagen immer so, sie haben eigentlich die Hälfte ihres Lebens damit verbracht, bloß nicht schwanger zu werden. Und man war so, oh Gott, und der hat mich da einmal mit seinem Penis angeschaut und ich kriege gleich ein Baby. Und auf einmal ist man eben in der entgegengesetzten Position, wo man dann sagt, okay, jetzt habe ich schon 2-3 Monate, also 2-3 Zyklen irgendwie probiert und es passiert noch nichts. Also ich glaube, dann ist halt schon so dieses Gefühl, es passt was nicht und dann geht halt irgendwie so dieser Gedankenkreisel los.
Andererseits muss man auch sagen, das ist, finde ich, auch wichtig, weil das habe ich durch eine Freundin erlebt, die einfach erst später, weil sie einfach viel Karriere gemacht hat und das auch gern gemacht hat. Und dann kam doch der Punkt, dass sie doch schwanger werden will. Die hat dann zu mir gesagt, es ist eigentlich viel zu wenig Aufklärung, dass das eben auch nicht funktionieren könnte. Und diese Zeit hat sie nicht eingeplant. Mhm. Und gerade wenn es dann doch Richtung Kinderwunschzentrum, IVF, also Kinderwunschzentrum ist ja nicht immer nur die künstliche Befruchtung, ja. Dann ist es oft, gibt es leider, also leider unter Anführungszeichen, so bis 40 wird sehr viel vom Staat übernommen.
Vom IVF-Fonds
auch. Das ist sehr genau. Ja. Und ab 40 muss man sich das alles selber zahlen. Und das sind wirklich hohe Summen. Ja. Und die hat zu mir gesagt, das wird überhaupt nicht in die Medien gebracht. Das wird immer nur, wie verhütet man, dass man eben nicht schwanger wird. Aber was kann man eigentlich tun oder wann sollte man starten, dass man schwanger oder beginnt? Ja?
Also das ist auch mal eine eigene Folge, glaube ich, weil das ist wirklich ein Thema. Also da, dass man gerade Richtung, ich war zum Beispiel gestern erst bei einer Presseveranstaltung, wo eben auch thematisiert worden ist, wie überhaupt Eizellenqualität, also dass die Eizellenanzahl ja schon im weiblichen Fötus angelegt ist. Ja, also wir produzieren nicht laufend Eizellen, sondern wir haben die.
Das ist vorgegeben.
Genau, richtig. Und also das werden wir definitiv mal in einer eigenen Folge besprechen, weil das wirklich ein Riesenthema ist. Und dass man einfach sich früh auch Gedanken macht, ist es für mich überhaupt, kommt es in Frage, wann ungefähr? Und dass man dann nicht eben erst mit 38 mal so zum Überlegen anfängt, weil es einfach dann auch mit der Qualität leider wirklich ein bisschen bergab geht. Ja.
Aber es muss halt auch passen.
Genau, natürlich.
Ich habe auch viele, die haben einfach keinen fixen Partner. Ist dann immer schwierig, weil die sagen dann auch, ich weiß schon, 38, sage ich, aber wenn es keinen Partner gibt,
Social Freezing wird auch noch ein Thema in diesem Land werden, hoffentlich.
Ja, also, das ist jetzt habe ich auch einige Meinung. Patienten, die das gemacht haben. Sehr spannendes Thema auch.
Absolut, Da haben wir so viele Podcast-Ideen schon wieder.
Ja, wieder, ich muss mitschreiben. Aber Kerstin, danke so sehr für dieses tolle Gespräch. Es war so informativ und es war richtig, also ich habe, wie gesagt, ich musste mitschreiben für die nächsten Podcast-Ideen.
Du hast unsere Ideen gesammelt, Leonie, hoffentlich. Ja, ich sage auch danke für das tolle Gespräch, mein Lieber. Möchtest du vielleicht nur eine Website erwähnen oder wo kann man die am besten erreichen eventuell auch?
Ja, also ich bin zum einen im St. Joseph Krankenhaus, da kann man mich auf der Homepage, aber eben auch meine, das ist www.günhitzing.at und auf Instagram bin ich auch unter Günhitzing, ganz einfach. Mhm.
Dann sagen wir vielen Dank für dieses tolle Gespräch und diese Folge wurde gesponsert von Gynial. Schaut unbedingt mal auf www.gynial.com vorbei. Es gibt so viele fantastische und teilweise auch vegane Produkte, möchte ich dazu sagen, für Frauen in sämtlichen Lebensphasen. Weitere Infos findet ihr in unseren Shownotes und eben auf www.gynial.com.
Und wir sagen bis dahin, Bussi Baba.